finde es immer wieder faszinierend, wie Klienten reagieren, wenn ich ihnen sage, dass sie vielfach im Laufe ihres Arbeitslebens über 1 Million Euro verdienen werden und die BU halt genau dieses Geld absichert.
Das ist eine so gute
Dankeschön.
Frage.
Dankeschön. Ja, finde ich auch. Habe ich auch direkt, so. Habe ich auch direkt gedacht. Das ist doch eine richtig gute Frage.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Ich bin von einer Hörerin nach unserer Q&A-Folge, das ist übrigens Folge 13, angesprochen worden, ob wir mal grundsätzlich was zum Thema Familienversicherung oder Familienabsicherung machen können.
Na klar, können wir. Wollen wir direkt loslegen?
Super gern.
Weißt du, ob sie konkrete Punkte hatte oder ob es da was Bestimmtes gibt, was sie interessiert hat?
Ich glaube, sie wollte grundsätzlich mal wissen, welche Versicherung man eben so braucht. Und wenn ja, also wahrscheinlich braucht man welche, aber weiß ich nicht. Wenn ja, dann welche, wie viele, bisschen Kosten vielleicht.
Wahrscheinlich kennst du meinen Spruch schon, aber die Hörerin noch nicht. Deswegen musst du da jetzt nochmal durch. Es gibt 3 Versicherungen, die unglaublich wichtig sind und die ich jedem Menschen empfehlen würde. Das erste ist die Krankenversicherung. Die haben wir Gott sei Dank schon alle. Und da ist jetzt auch erstmal egal, ob wir gesetzlich oder privat versichert sind. Also das ist die erste wichtige. Das zweite ist die Haftpflichtversicherung. Auch die ist super wichtig, weil sie uns schützt, wenn wir mal was beschädigen oder zerstören. Oder auch wenn unsere Kinder mal was beschädigen oder zerstören. Die Versicherung kostet als Familienabsicherung so 70 bis 90 Euro pro Jahr. Und wenn man Kinder hat, die noch nicht 7 Jahre alt sind, ist es wichtig, dass deliktunfähige Kinder im gewählten Tarif mit abgesichert sind. Denn prinzipiell sind Kinder unter 7 deliktunfähig. Das bedeutet, wenn wir als Eltern nicht gerade eine wichtige Pflicht verletzt haben, müsste niemand für den Schaden zum Beispiel an Nachbars Auto aufkommen, wenn die Kinder mit Steinen darauf rumgemalt haben. Das ist natürlich ärgerlich für den Nachbarn und fördert wahrscheinlich auch nicht wirklich einen nachbarschaftlichen Frieden. Wenn deliktunfähige Kinder jedoch mit abgesichert sind, übernimmt die Haftpflichtversicherung trotzdem den Schaden und ersetzt dem Nachbarn seine Kosten. Wenn wir ältere Kinder haben, die studieren oder eine Berufsausbildung machen, ist es je nach Tarif möglich, dass auch die noch in der elterlichen Haftpflicht mit abgesichert sind, auch wenn sie nicht mehr zu Hause wohnen. Wenn das relevant ist, sollte man auch darauf in den Tarifbedingungen achten. Hier ist jedoch wichtig zu achten, dass meist die Klauseln nur für die erste Ausbildung oder das erste Studium gelten, wenn die Kinder nicht mehr im Haus wohnen.
Was genau noch alles wichtig ist und was genau noch alles in der Haftpflichtversicherung enthalten ist, hatten wir ja auch schon in Folge 16 die wichtigste Kleinigkeit unter den Versicherungen besprochen. Hört da auch sonst gerne nochmal rein, wenn euch das interessiert. Aber was ist jetzt noch die 3. wichtige Versicherung?
Das ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Denn sie sichert unsere Arbeitskraft und damit ein geregeltes Einkommen für mich und in diesem Fall auch für meine Familie. Wenn ich als Teil der Familie krankheitsbedingt länger ausfalle, weil ich ein Burnout oder Krebs oder mir die Hüfte gebrochen habe und das Bett nicht verlassen darf, kommt es mindestens finanziell zu einer Lücke in der Familienkasse. Wenn die Hauptverdienerin ausfällt, ist die Lücke für alle sichtbar. Aber selbst wenn der Elternteil ausfällt, der zu Hause ist und sich um Kinder und Haushalt kümmert, entsteht ein Riesenloch.
Ja, total.
Denn entweder muss sich jetzt die Hauptverdienerin neben dem Job und dieser Aufgaben auch noch kümmern, was zu höherem Stress führt, oder sie muss jemanden bezahlen, der diese Aufgaben übernimmt, was zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung führt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie Klienten reagieren, wenn ich ihnen sage, dass sie vielfach im Laufe ihres Arbeitslebens über 1 Million Euro verdienen werden und die BU halt genau dieses Geld absichert.
Hä? So viel, ja?
Ja. Rechnen wir mal mit 40 Arbeitsjahren, also 1 Million Euro durch 40 Jahre durch 12 Monate. Das sind dann 2083 Euro.
Oh Gott.
Der also mehr als 2083 Euro pro Monat verdient und 40 Jahre oder mehr arbeitet, hat im Laufe seines Lebens mehr als 1 Million Euro erarbeitet.
Und ich habe gerade neulich gehört, dass man ja schon ab 3,5 oder so zum Einkommensstärkeren, ne, auch gehört hier in Deutschland.
Je nachdem, ne? Je nach.
Ja, es kam drauf an, ob man alleine ist oder eine Partnerschaft oder eine Familie und so weiter. Es ging da schon noch um ein paar Faktoren, auch wo man lebt. Aber trotzdem fand ich das beachtlich.
Das stimmt.
Da hatte ich vorher noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ganz schön verrückt.
Ja, und die Berufsunfähigkeitsversicherung, um zurück zum Thema zu kommen, die leistet, wenn absehbar ist, dass man 6 Monate 50% seines Jobs bzw. seiner Tätigkeiten nicht mehr erledigen kann oder wenn diese 6 Monate schon überschritten sind. Die Berufsunfähigkeitsversicherung prüft das ganz genau anhand von Tätigkeitsbeschreibungen und Arztberichten, also ob diese 50% eingehalten sind und gewährt dann im Optimalfall die vereinbarte Berufsunfähigkeitsrente.
Habe ich das richtig verstanden, dass ich auch, wenn ich zu Hause als Hausfrau bin, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen kann, oder kommen wir da noch zu?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir kommen im Späteren noch dazu. Es gibt jetzt nämlich Klauseln, die wir auf jeden Fall noch prüfen sollten. Die Tätigkeit Hausfrau ist bei vielen Versicherungen nicht absicherbar. Aber jetzt mit dieser neuen Klausel, zu der wir gleich noch kommen,
schieben wir die Frage auf, ja.
Ich wollte nur noch sagen, dass der Optimalfall, also wenn dass die Rente bezahlt wird, jetzt nicht vom Zufall abhängt, sondern wie gut man vorher die Gesundheitsfragen ausgefüllt hat, wie gut die Versicherungsgesellschaft ist, also gut natürlich in Anführungsstrichen, also was ist gut und wie auch die Arztberichte etc. ausgefallen sind. Zur Berufsunfähigkeitsversicherung generell haben wir auch in Folge 4 schon mal gesprochen, da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Und jetzt zu dem, was du gefragt hast, wie ist das mit der Hausfrauentätigkeit? Das sind 2 Klauseln, die mir mittlerweile sehr wichtig sind, weil ich das in den letzten Wochen und Monaten bei einem Leistungsfall im Mandantenkreis besonders habe und uns da quasi auf die Füße fällt. Das ist zum einen die Arbeitsunfähigkeitsklausel und die Teilzeitklausel. Darauf möchte ich gerne noch eingehen. Und das, was du angesprochen hast, also wie ist das denn mit Hausfrauentätigkeiten oder Hausmanntätigkeiten, das fällt so ein Stück weit in die Teilzeitklausel. Und ja, viele Frauen oder Männer in Beziehungen, wie wir aus den verschiedensten Folgen wissen, in Teilzeit arbeiten.
Ja.
Und hier ist der Fall jetzt, oder beziehungsweise der ist besonders wichtig oder schwierig jetzt im Fall meiner Klientin, weil nämlich in der Prüfung der Berufsunfähigkeit wird davon ausgegangen, dass man Vollzeit arbeitet. Also das heißt, es wird geprüft, ob man 50% der Tätigkeiten, ausgehend von einer Vollzeittätigkeit, noch erledigen kann. So, wenn jetzt aber jemand in Teilzeit arbeitet, im konkreten Fall meiner Kundin geht es darum, dass die eigentlich 4 Stunden am Tag arbeitet, 5 Tage die Woche. So, jetzt ist sie berufsunfähig, und das ist sie auf jeden Fall, auch wenn die Versicherung das gerade anders sieht.
Oh, okay. Noch. Das ist dein guter Job jetzt hier. Da musst du durch.
Genau, also da gab es einfach zu dem Zeitpunkt, als wir die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen haben, gab es weder die Teilzeitklausel noch die AU-Klausel. Das heißt, das war da einfach noch nicht drin. Aber ja, also die Kundin arbeitet quasi 50%, wenn man so will, also 4 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. So, und jetzt steht in den Arztberichten, dass sie eine gewisse Stundenzahl quasi nicht mehr erfüllen kann. Oder oft geht es bei den Versicherungen darum, wie hoch ist das Restleistungsvermögen. Und der eine Arzt hat jetzt geschrieben, das Restleistungsvermögen sind 40%. So, jetzt wären wir bei der Definition, also 50% der Tätigkeiten können nicht mehr erfüllt werden. So, Restleistungsvermögen sind 40%, also kann sie nicht mehr 50% erfüllen. Jetzt sagt die Versicherung ohne Teilzeitklausel aber, Moment, also sie kann 40% quasi
von 50 oder wie?
Genau, sie kann 40% nicht mehr erfüllen, ausgehend von einer Vollzeittätigkeit. Also sie hat noch ein Restleistungsvermögen von 40% ausgehend von einer Vollzeittätigkeit, also 8 Stunden. Davon kann sie noch 40% leisten. Warte kurz, Adam Riese, so habe ich es nicht aufgeschrieben. So, das heißt, sie kann noch 3,2 Stunden pro Tag arbeiten. Das ist ja super. Die arbeitet ja nur 4 Stunden pro Tag. Also ist sie ja nicht 50% berufsunfähig.
Ah, verstehe. Das ist aber frech.
So, ja genau. Also,
ich gehe davon aus, dass der Arzt das auch so nicht gemeint hatte.
Nee, hat er auch nicht, aber genau. Aber kann der Arzt jetzt ja nicht wissen. Deswegen sagte ich ja gerade nochmal, wie sind die Arztberichte ausgestaltet? Jetzt in dem konkreten Fall ist es auch so besonders gemein einfach, weil der Prüfer bei der Versicherung meint, er wüsste ja, wie der Job aussieht und das wäre ja eigentlich ein ganz einfacher Job und das könnte die ja wohl irgendwie machen und er hätte auch schon mal mit ihr gesprochen und die klingt eigentlich ganz fit. So, oh, also das ist auch so, ja schön, wenn das jetzt, alles klar, wenn das jetzt die Gründe sind, aber ich will mich da nicht aufregen, wir sind da glaube ich gerade auf einem guten Weg.
Sehr gut.
Mit der Versicherung, ja, aber also das fällt auf jeden Fall auf, weil hätten wir in dem Vertrag eine Teilzeitklausel, hätten wir jetzt quasi diesen Ärger nicht. Also ich bin immer noch sehr zuversichtlich, dass am Ende die Kundin, dass die Berufsunfähigkeit anerkannt wird, weil die ist wirklich, wirklich durch gerade erstmal. Also die liegt mit Long-Covid seit 1,5 Jahren und kann kaum noch was und das wird auch die Versicherung sehen. Aber mit Teilzeitklausel hätten wir da deutlich weniger Arbeit und deutlich weniger Ärger. Und in dem Fall wird es jetzt auch mit einer Prüfung des Arztes sehr eindeutig. Aber in anderen Fällen ist es vielleicht nicht so eindeutig. Da sagt man dann, okay, so, also da ist es dann vielleicht so, dass wirklich dabei rauskommt, nee, die 50% halten wir halt nicht ein. Und gerade wenn man in Teilzeit arbeitet, ist das halt schwierig. Jetzt muss man dazu sagen, die Teilzeitklausel gibt es seit 2018 und sie kostet meistens auch nichts extra. Es ist jedoch wichtig, eine Versicherungsgesellschaft zu wählen, die eine gute Teilzeitklausel in ihren Bedingungen hat, was gar nicht so einfach ist. Viele bieten sowas an, dass innerhalb von 5 Jahren, also wenn man die Arbeitszeit reduziert hat, innerhalb von 5 Jahren oder 2 Jahren aus nichtmedizinischen Gründen dann quasi die Vollzeittätigkeit herangezogen wird, was quasi richtig wäre. Also wenn man sagt, okay, die Person arbeitet zwar in Teilzeit, ich rechne das hoch, als würde sie Vollzeit arbeiten, dann wäre es auch wieder eine gerechte Prüfung. Dann gibt es so Dinge, ich hatte mich da nochmal ein bisschen schlau gelesen, wo auch Kollegen sagen, so ja, das ist quasi, da ist die Teilzeitklausel das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt ist, weil es eigentlich nichts aussagt, aber sich das in den Rechnern halt gut macht, wenn da steht, man hat eine Teilzeitklausel. Und dann gibt es tatsächlich auch Gesellschaften, sind aber sehr wenige, die wirklich auch diese Hausfrauentätigkeit mit reinbeziehen. Die halt sagen, okay, du hast quasi den Job, in dem arbeitest du in 50% und dann hast du Hausfrauentätigkeiten, die als Tätigkeiten anerkannt sind. Und die jetzt, wenn ich auf meinen konkreten Beruf eingehe, eine ganz andere körperliche Herausforderung mit sich bringen, als jetzt meinen Job am Computer zu sitzen oder Leute zu unterrichten, die das mit einbeziehen. Und das sind dann schon wirklich gute Teilzeitklauseln. Ja, also.
Aber es würde nicht funktionieren, wenn ich komplett als Hausfrau gelte. Quasi in Vollzeit.
Es gibt Versicherungen, wo man die Tätigkeit Hausfrau absichern kann. Und es gibt Versicherungen, die das von vornherein ausschließen. Die sagen, Hausfrau ist keine Tätigkeit, die bei uns absicherbar ist.
Und wie muss ich mir das dann am Ende vorstellen? Ich bin jetzt versichert, habe diesen guten Versicherer, der die Hausfrau absichert. Ich bin körperlich krank, es geht nicht mehr. Und dann bekomme ich dafür Geld und kann davon jemand anderen in meinem Haushalt finanzieren, der diese Arbeit übernimmt zum Beispiel. Ja. Also zum Beispiel eine Putzkraft oder ein Koch, eine Köchin oder dergleichen.
Im Prinzip geht es ja darum, quasi die Kosten zu, also die Kosten, die man hat, weiterhin tragen zu können. Und dann kann das dafür hergenommen werden. Oder der Partner, der reduziert seine Arbeitszeit, sich dann mehr um Kinder und Haushalt kümmern. Und meine Berufs- und Fähigkeitsrente sichert das ein Teil weit mit ab. Also diese Teilzeitklausel ist halt echt super wichtig, gerade wenn man in Teilzeit arbeitet. Und auch wichtig, dass da nicht nur der Berater sagt, so, jo, es gibt eine Teilzeitklausel, sondern man sich da anguckt, was heißt denn das jetzt eigentlich? Und eben weil ich da gerade so ein gebranntes Kind bin mit der Kundin, ist mir das vielleicht auch so besonders wichtig. Ja, also wenn uns da jetzt Mütter draußen hören, die sagen, oh, ich habe eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ich arbeite in Teilzeit, alles super. So, guckt nochmal rein, sprecht nochmal mit dem Berater, der Beraterin, ob die Teilzeitklausel drin ist. Also ihr könnt sicher sein, wenn ihr den Vertrag vor 2018 abgeschlossen habt, gibt es keine Teilzeitklausel. Und dann vielleicht nochmal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Momentan ist eine super gute Zeit, um seine Berufsunfähigkeitsversicherung neu zu machen. Die Preise sind so im Keller. Das macht auf jeden Fall Sinn, da nochmal zu gucken, wenn man denn gesund ist, ob man die nicht nochmal besser, günstiger hinkriegt oder höhere Leistungen hinkriegt und dann auch einfach auf die Teilzeitklausel achtet. Der zweite Punkt ist die AU-Klausel, also die Arbeitsunfähigkeitsklausel. Das ist eine Extraleistung aus der BU-Versicherung. Das bedeutet, dass ich schon Geld bekomme, auch wenn die Versicherung noch gar nicht geprüft hat, ob ich wirklich berufsunfähig bin. Also ob ich wirklich 50% meines Jobs nicht mehr erfüllen kann. Das heißt, wenn ich 6 Monate oder ab dem Zeitpunkt, ab dem ich 6 Monate krankgeschrieben bin, kann ich meine Krankschreibung zur Versicherung schicken und kriege dann Geld in der vereinbarten Höhe. Dann prüft die Versicherung im Nachgang, bin ich denn jetzt auch wirklich berufsunfähig oder bin ich nur arbeitsunfähig? So, aber ich kriege weiterhin erstmal Geld und habe halt, kann meine Kosten decken, habe vielleicht nochmal Geld, um mich mit meiner Gesundheit zu beschäftigen, also vielleicht nochmal Behandlungen zu buchen, die ich mir sonst vielleicht nicht leisten könnte, etc. So, und angenommen, die Versicherung stellt dann fest, okay, ich bin berufsunfähig, dann wird quasi die AU-Klausel oder die Arbeitsunfähigkeitsrente wird dann zu einer Berufsunfähigkeitsrente, ja, und alles geht seinen Geregelten und nichts verändert sich für mich. Mhm. Es kann aber natürlich auch rauskommen, dass ich nicht berufsunfähig bin. Also ich bin zwar krank, aber ich bin per se nicht berufsunfähig. Dann würde ich trotzdem, je nachdem, wie es in der AU-Klausel vereinbart ist, würde ich 18 oder 36 Monate Geld bekommen, wenn ich denn so lange krankgeschrieben bin.
Ah, okay, das ist ja praktisch.
Das heißt, man würde das Geld bekommen, auch wenn man nicht berufsunfähig ist. Und dann würde halt, wenn man nicht berufsunfähig ist, die Zahlung nach 18 oder 36 Monaten enden. Das ist aber eine Extraleistung in den Versicherungen und das lassen die sich natürlich auch bezahlen. Und so in der Regel würde ich sagen, ja, finde ich auch. Also man weiß halt direkt, dass man nach 6 Monaten Geld bekommt und nicht erst diese Prüfung. Also im Falle der besagten Kundin sind die recht spät auf mich zugekommen. Also erst als ich schon ungefähr ein Jahr krank war, haben wir angefangen, die Berufsunfähigkeitsrente zu beantragen. Und dann hat das jetzt 8 Monate gedauert, bis quasi alle Unterlagen da waren und die uns die erste Ablehnung geschickt haben. Also das ist halt eine Zeit, in der man kein Geld bekommt. So, jetzt ist sie auch schon über 1,5 Jahre krank. Das heißt, das Krankengeld ist ausgelaufen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Das kriegt sie nicht mehr. Jetzt wird es dann natürlich wieder in den Familienfinanzen auch irgendwie eng, wenn da gar kein Einkommen mehr ist. Jetzt haben die es so geregelt, dass sie gerade Arbeitslosengeld bekommt. Aber auch das endet irgendwann. Und dann gibt es nur noch die Möglichkeit, Bürgergeld zu beantragen. Das werden sie aber wahrscheinlich nicht bekommen, weil der Mann gut verdient. Und dann ist das Bürgergeld ja immer davon abhängig, wie sind eigentlich die Familienfinanzen. Die sind eigentlich ganz gut. Aber es ist ein Haus gekauft worden. Das heißt, da steht natürlich auch noch eine andere finanzielle Belastung im Hintergrund. So, das heißt, es wird dann auch einfach irgendwann ein finanzielles Thema.
Verstehe.
Und mit der AU-Klausel ist es halt so, dass man Geld bekommt. So, ist man berufsunfähig oder nicht? Die können im Hintergrund prüfen, aber man kriegt erstmal Geld. Und auch dann, angenommen, dann kommt die Ablehnung, dann gibt es trotzdem weiterhin Geld und man kann Widerspruch einlegen und es kommt vielleicht zur Untersuchung oder man legt nochmal Widerspruch ein, bekommt aber erstmal Geld. Also hat zumindest nicht neben dem sich ärgern über die Versicherung auch noch die finanziellen Sorgen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und die AU-Klausel kostet, je nachdem, wie viel man eh bezahlt, so zwischen 5 und 10 Euro pro Monat. Bei manchen nur 3, bei manchen ein bisschen mehr. Abhängig, wie teuer dann die Berufs- und Fähigkeitsversicherung an sich ist, aber schon in einem moderaten Rahmen, finde ich.
Mhm. Unsere geneigte Hörerschaft hat ja jetzt schon ganz viel über dieses Thema gehört. Das Thema, diese 3 Versicherungen, die du sehr wichtig findest. Und die AU-Klausel frage ich mich jetzt, weil ich ja auch eine dieser Hörerinnen bin. Ist die denn eigentlich fast genau das gleiche wie ein Krankentagegeld oder ersetzt die das Krankentagegeld?
Das ist eine so gute Frage.
Dankeschön, Anja. Finde ich auch. Habe ich auch direkt gedacht. Das ist doch eine richtig gute Frage.
Das ist ähnlich. Das Krankentagegeld greift ja nach 6 Wochen. Also wenn ich aus der Lohnfortzahlung falle, dann greift das Krankentagegeld. Mhm. Und es kann dazu kommen, dass die AU-Klausel in Verbindung mit dem Krankentagegeld, also mit der Krankentagegeldversicherung, dazu führt, dass die eine Leistung nicht ausgezahlt wird. Oh. Da muss man bei der Krankentagegeldversicherung drauf achten. Wenn es alte Verträge gibt, die AU-Klausel gibt es auch noch nicht so lange. Also die gibt es vielleicht auch so 4, 5 Jahre. Das heißt, davor war das nie ein Thema. Jetzt wird es zum Thema und viele Krankenversicherer sagen, okay, wenn du eine Berufsunfähigkeitsrente aufgrund der AU-Klausel bekommst, dann endet das Krankentagegeld zu diesem Zeitpunkt. Genau, das muss man sich auf jeden Fall angucken. Es gibt aber auch Krankentagegeldversicherer, wo man dann beides bekommen würde.
Aber mit einer Expertin an meiner Seite wie dir würde mir das vermutlich nicht passieren, insofern du beide Versicherungen kennst und eingesehen hast. Sehe ich das richtig?
Ja, also das ist immer die Voraussetzung.
Ja, das kennt ihr, okay. Ja,
also dass ich nur so gut bin wie die Infos, die ich habe. Also wenn ich nicht weiß, dass du eine Krankentagegeldversicherung hast, dann kann ich dir natürlich auch da nichts zu sagen. Und ja, dann kommst du vielleicht irgendwann und sagst, jetzt hat die Krankentagegeldversicherung aufgehört zu zahlen. Wieso? Aber ja, also da, das kann passieren, dass dann die eine sagt, nee, du kriegst nichts von mir, weil du kriegst ja was von der anderen. Und wenn es richtig blöd läuft, sagen das beide, dann ärgert man sich mit beiden rum.
Ja, klar.
Und auch da, genau. Und aber auch da wäre mein Tipp immer, das nie einfach so hinzunehmen. Also gerade in der Berufsunfähigkeitsversicherung, wo wir sind, wie viele Versicherer da einfach erstmal Leistungen ablehnen, in der Hoffnung, dass man keinen Widerspruch einlegt und sagt, ah ja, okay, dann kriege ich es halt nicht.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Und wenn nur 5% der Versicherten dann Widerspruch einlegen und sie dann zahlen müssen, ja, okay, dann haben sie trotzdem eine Menge Geld gespart.
Ja.
Also, ja, und das ist ja auch nicht nur bei Versicherungen so. Also Fluggastrechte, da haben wir das auch schon mehrmals gehabt. Da kann man es ja auch immer erstmal probieren, nicht zahlen zu müssen. Da holt man die meisten dann auch schon ab, die dann sagen, ah ja, schade, okay, habe ich probiert. Nee, dann halt eben doch nicht. Schade.
Ja, ein ganz mieser kleiner Trick.
Können auch Versicherungen ganz gut.
Ja, dann sollten wir darauf achten, da hast du recht. Gut, dass du es mal gesagt hast, das ist ein guter Tipp. Jetzt haben wir diese drei Versicherungen ja gerade besprochen und die sind ja im Grunde für jeden einzelnen Menschen ganz, ganz wichtig. Jetzt nicht explizit für die Familie sozusagen. Trotzdem sind das für alle in der Familie sehr wichtige Versicherungen. Was würdest du denn da noch so empfehlen?
Also ja, ich finde, im Familienkontext, finde ich, kriegen sie nochmal eine andere Bedeutung. Nicht mehr nur für die Person an sich, sondern auch für die Familie als Ganzes. Und je nach finanzieller Lage rate ich den Eltern in meinen Beratungen auch immer zum Abschluss einer Risikolebensversicherung. Die Versicherung zahlt eine vereinbarte Summe X, wenn das versicherte Elternteil während der Vertragslaufzeit, die man auch selbst festlegen kann, verstirbt. Also der klassische Fall, ich sterbe in den ersten 18 oder 20 Jahren meiner Kinder, so dann bleibt mein Mann allein. So, das heißt, die Familie würde sich grundlegend verändern und das Geld aus der Risikolebensversicherung ermöglicht, allen dann erstmal in Ruhe zu trauern und dann in Ruhe zu schauen, wie soll denn jetzt eigentlich das weitere Leben aussehen und wo soll eigentlich das weitere Leben stattfinden, ohne dass dann auch noch finanzielle Zwänge hinzukommen. Wie hoch die abgesicherte Summe ist, kann man sich entweder selbst überlegen. Es gibt auch eine weit verbreitete Daumenregel. Danach sollte man das 4- bis 5-fache Bruttojahresgehalt ansetzen. Wobei ich ehrlich bin, dass ich meist einen Wert zwischen 100 und 200.000 Euro empfehle. Also bei diesem 4- bis 5-fachen Jahresgehalt ist der Ansatz, dass man diese finanzielle Lücke, die entsteht, weil ein Elternteil wegfällt, für immer quasi auffängt. Und dann braucht es natürlich mehr Geld, so wenn dann ein Elternteil stirbt, wenn die Kinder 5 oder 7 sind.
Ja, klar.
Ich sehe die Versicherung nicht als Stütze für die gesamte Zeit, bis die Kinder quasi aus dem Haus sind, sondern als erste Unterstützungsleistung, um alle aufzufangen, also um dieses Trauern zu ermöglichen und um sich neu zu orientieren. So, und dann ist die Neuorientierung vielleicht nicht mehr die 160 Quadratmeter Wohnung, sondern vielleicht nur noch 70, weil man da mit einem Elternteil und den Kindern auch ganz gut zurechtkommt, die dann auch einfach günstiger ist. So, denn auch hier spielt natürlich der Preis wieder eine Rolle. Er bemisst sich nach dem Eintrittsalter bei Abschluss der Versicherung. Denn natürlich steigt das Risiko zu sterben, je älter wir sind. Also wenn ich mit 20 Mutter werde, ist die Versicherung deutlich günstiger, als wenn ich mit 40 Mutter werde und dann, sagen wir mal, 20 Jahre absichern will. Dann ist die Versicherungssumme natürlich entscheidend und die Laufzeit, wie lange soll die Versicherung laufen und natürlich mein Gesundheitszustand. Habe ich schon 1000 Krankheiten, kriege ich überhaupt eine oder bin ich topfit? Und die Versicherung würde ich immer über Kreuz abschließen. Also der Vater schließt die Versicherung für die Mutter ab und die Mutter die Versicherung für den Vater. Das oder die Elternteile gegenseitig. Du weißt, was ich meine. Das führt nämlich dazu, dass keine Erbschaftssteuer anfällt. Was ansonsten gerade bei Eltern, die nicht verheiratet sind, die Auszahlsumme direkt erheblich reduzieren würde.
Oh.
Da gibt es ja geringere Steuerfreibeträge. Und wenn dann auf einmal ich die Versicherung für meinen nicht verheirateten Mann abschließe und dann Geld bekomme, So, also er schließt die Versicherung auf sich selbst ab und vererbt mir das Geld, wenn er dann stirbt, dann ist das direkt Teil der Erbschaftssumme und wird steuerlich fällig. Also deswegen da immer darauf achten, die Versicherung über Kreuz abzuschließen.
Ja.
Und zur preislichen Einordnung jetzt mal, also mein Mann und ich, wir haben jeweils 150.000 Euro abgeschlossen für 20 Jahre und er zahlt 8 Euro im Monat für meine Versicherung und ich zahle 7,50 Euro für seine Versicherung.
Hä, wieso zahlt ihr unterschiedlich viel, obwohl ihr das gleiche abgeschlossen habt?
Weil ich älter bin und ja, 2 Geburten hinter mir hatte. Also da spielt er, da sind wir wieder
deshalb
beim Gesundheits...
Deshalb zahlst du weniger.
Ich zahl mehr.
Ach so, also er zahlt 8 und du 7,50 Euro.
Genau, er zahlt ja die 8 Euro für mich. Er hat ja
so,
mich
verstehe.
Abgesichert
ja,
und
natürlich.
Ich habe ja ihn abgesichert.
Genau. Das ist aber nett von deinem Mann, dass er die 50 Cent im Monat da drauflegt. So,
so einen netten Mann habe ich.
So, du hast dein ganz ein Fein. Okay.
Ja, also das finde ich noch ganz wichtig, einfach um dieses Trauern zu ermöglichen. Und dann ist es halt, das ist ja eine Versicherung, die auch nur fällig wird, wenn ich wirklich innerhalb dieser vereinbarten Vertragslaufzeit sterbe. Wenn nicht, ist das Geld halt weg. Oder beziehungsweise ist auch nicht weg, ist auch nicht bei der Versicherung, sondern das wird dann den Leuten ausgezahlt, wo wirklich ein Elternteil stirbt.
So muss man das nämlich auch sehen. So ist der Hintergrund der Versicherung immer und das ist auch was Gutes, ein ganz solidarisches Ding. Das Geld ist nicht weg, sondern jemandem, der es braucht, wird geholfen.
Genau, weil ansonsten...
Und wenn ich es brauche, wird mir geholfen.
Könnte die Versicherung nicht so günstig sein. Wenn ich denke, ich müsste jetzt 150.000 Euro ansparen, dann habe ich da mehr mit zu tun als 8 Euro pro Monat. Und trotzdem ermöglicht es mir ja auch immer noch, Geld für mich und für meine Kinder anzusparen. Also der Preis ist ja so jetzt nicht so hoch, dass mich das... Oder dass es die meisten finanziellen Schwierigkeiten bringt.
Stimmt. Und wie ist das Ganze, wenn jetzt eine Immobilie vielleicht ins Spiel kommt? Die meisten Menschen haben, oder nein, die meisten vielleicht nicht, aber einige Menschen haben sich eine Wohnung gekauft, ein Haus gekauft. Wie geht es dann? Also was verändert sich dann?
Da sollte man schon beim Kauf der Immobilie eine Risikolebensversicherung für die Abzahlung des Hauses abschließen. Vielfach wird das auch von den Kreditinstituten sogar verlangt. Das bedeutet, dass dann der verbleibende Elternteil, sollte der andere Teil plötzlich versterben, zumindest das Haus abbezahlen kann. Da empfiehlt man immer ungefähr die Kredithöhe und das kann dann auch eine jährlich fallende Versicherungssumme sein, weil man ja jährlich was abbezahlt. Aber zumindest sollte das so hoch sein, dass der verbleibende Elternteil das Haus abbezahlen kann und die Familie zumindest im Haus bleiben kann. Und auch hier gilt wieder, dass die Versicherung über Kreuz abgeschlossen werden sollte. Und die Absicherung der Kinder, über die wir jetzt vorher gesprochen haben, die kann dann dort mit einfließen. Oftmals sind ja die Baufinanzierungen länger als jetzt die ersten 18 oder 20 Jahre der Kinder. Das heißt, man kann auch gut und gerne eine separate Versicherung dafür abschließen. Und wenn wir jetzt als Familie eine Immobilie erworben haben, kann neben der Berufsunfähigkeitsversicherung auch die von dir eben schon erwähnte Krankentagegeldversicherung sehr sinnvoll sein. Da hatten wir schon gesagt, die zahlt nach 6 Wochen Krankheit. Genau, also dann ist auch hier neben der Berufsunfähigkeitsversicherung nochmal die Krankentagegeldversicherung sehr sinnvoll, wenn es wirklich um die Finanzierung geht und das oftmals sehr, sehr spitz auf Knopf gerechnet wurde und man das Geld wirklich braucht, um die Immobilie abzuzahlen. Da haben wir aber auch, das haben wir gerade eben gar nicht gesagt, in Folge 12 nochmal ausführlicher gesprochen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Ja, und ich würde sagen, das war's dann auch. Also das wären so die wichtigsten Versicherungen, die mir zum Thema Familie einfallen.
Gut, dann meinst du, wir haben alle durch? Die haben die Frage des Hörers ganz gut beantwortet, denke ich. Meinst du?
Ich denke schon. Also klar gibt es immer noch wieder kleine Versicherungen. Wir haben schon mal über das Thema Krankenzusatzversicherungen gesprochen, was man da noch mal reinnehmen kann. Aber das wären jetzt für mich erstmal die Wichtigen, mit denen man sich beschäftigen sollte. Alles andere ist dann, wie es ein Kollege immer gesagt hat, Schmuck am Nachthemd.
Schmuck am Nachthemd ist manchmal auch ganz schön. Aber wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall auch jederzeit bei uns melden. Wir haben schon ewig nicht mehr die Mailadresse durchgegeben.
Immer gerne.
Stimmt's?
Ja.
Unsere Mailadresse ist da. Entweder stellt ihr Fragen direkt in den Podcast oder ihr kommt einfach in die Beratung. Unsere Mailadresse wäre verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton, Ida Richard, Viktor, Emil Nordpol, Dora Otto.
Danke für deine Expertise, meine Liebe, und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Danke.
Sehr gerne, wünsche ich dir auch. Mach's gut.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.